Willkommen bei Das Engadin-Leben. Menschen erzählen ihre Geschichten. Ein Podcast von Cultura Laudinella in Kooperation mit dem Institut für Kulturforschung Graubünden. Hören Sie persönliche Geschichten von Menschen, die das Engadin lieben und leben. Vom Künstleratelier bis zur Alphütte.
Buenos Aires, guten Abend auch von meiner Seite. Und vielleicht gerade als erstes, wir kennen uns und darum haben wir gefunden, es ist komisch, wenn ich jetzt den ganzen Abend Sie sage und eigentlich nachher draußen, wenn wir vielleicht noch etwas trinken, dann wieder du. Einfach, dass das klar ist, dass jetzt das nicht einfach so ist, dass ich da quasi frech bin, sondern wir kennen uns. Und gestern Abend haben wir beide das Gleiche gemacht. Weil gestern hat es endlich geschneit in Südbünden und du bist auch nach Südbünden gefahren zum Schneeschaufeln.
Jawohl, so ist es. Buenos Aires, danke vielmals für die Einladung. Ich bin gern nach St. Moritz gekommen heute. Und obwohl eben gestern, ich bin zwar im Büro gsi in Kurtus, habe aber keine Abendveranstaltung gehabt. Und dann habe ich auf einer Kamera gesehen, dass es in Schkuol vor unserem Haus sehr viel Schnee hat. Und meine Frau war noch in Solothurn, an der Solothurner Filmtag mit ihrem Film. Und darum habe ich gedacht, so, jetzt jemand muss da Schnee schaufeln und auch zur Katze schauen, die seit 4 Tagen allein drinnen ist und Briefkasten leeren. Und so bin ich also mit dem Zug auf Schkuol gestern Abend, gehe Schnee schaufeln, ein bisschen schwitzen und heute Morgen früh wieder nach Chur. Und jetzt bin ich wieder da und heute Abend gehe ich wieder zurück, wie bereits angekündigt. Aber am liebsten bin ich natürlich schon im Engadin, aber die Arbeitsstelle ist vorwiegend in Chur.
Also recht streng das Leben als Regierungsrat, vor allem eben wenn es dann schneit, weil man muss ja dann Schnee schaufeln, wenn es schneit. Letztes Jahr ist es wahrscheinlich auch relativ intensiv gsi. Letztes Jahr bist du Regierungspräsident gsi und zusätzlich ist ja, oder es ist zum Beispiel ganz wichtig gsi, der Akzent mit den 500 Jahren, mit den Feierlichkeiten zu 500 Jahren Freistaat der drei Bünde. Wie schaust du, und wir sehen das da auch, das da ist ein Bild vom Festakt, das es gegeben hat in Lansch, wo auch viele Regierungsvertreter von anderen Kantonen und Bundesrätin Baum-Schneider auch dabei gewesen sind. Wie schaust du auf das Jahr zurück, vielleicht auch eben auf den speziellen Akzent?
Ja, das ist sehr ein intensives Jahr gewesen, aber auch sehr interessant, mit vielen Begegnungen, nicht nur mit anderen Politikern, sondern wirklich auch mit der Bevölkerung, denn wir haben das Konzept gewählt, nicht eine Feierlichkeit am einen Ort, sondern viele Feierlichkeiten mit Player vor Ort. Münstertal hat auch einen Bundestag durchgeführt, in Sameden ist ein Bundestag durchgeführt worden von der Kirche, katholische und reformierte Kirche. Und an verschiedenen Orten im Kanton haben Anlässe während dem ganzen Jahr schon stattgefunden. Und bei allen bin nicht nur ich dabei gewesen. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt unter unseren Regierungsräten. Aber ich bin doch bei den meisten dabei gewesen. Und es ist vor allem darum gegangen, um auch die einheimische Bevölkerung und auch die Jugendlichen sensibilisieren für unsere Geschichte. Von wo kommen wir? 500 Jahre, die drei Bünde, die zusammen sind, praktisch ohne Änderung von der Struktur, außer dass wir die Untertanengebiete, ich sage immer die Kolonien, wo die drei Bünde damals hatten, Veltlin, Bormio und Chiavenna, das ist von 1512 bis 1803 sind das sogenannte Untertanengebiete von Graubünden. Und wo der Napoleon dann gesagt hat, 1797, ja, bis 1803, hat er dann gesagt, ja, entweder schauen wir, dass die wieder also gleichberechtigt sind mit euch. Und da sind die drei Bünde nicht einverstanden gewesen mit dem. Und dann haben sich die drei Provinzen Richtung Süden, Richtung Mailand orientiert. Und so müssen wir jetzt halt den Veltliner in flüssiger Form zurückholen. Ja, das ist, es ist so spannend zu schauen, wie die Geschichte, wie wir uns entwickelt haben in den letzten 500 Jahren. Und mit zwei Konfessionen, das war nicht so selbstverständlich gewesen, denn vor 500 Jahren haben die drei Bünde, die Vertreter von diesen drei Bünden, auch entschieden, dass Religionsfreiheit besteht. Dort war gerade die Zeit der Reformation. Die einen Gemeinden haben entschieden, wir gehen zur Reformation über. Andere haben gesagt, wir bleiben bei der alten Konfession. Und dass das möglich war, das war europäisch einmalig, dass man das nicht von oben diktiert worden ist, entweder katholisch oder reformiert. Und das hat man überlebt, 500 Jahre, natürlich schon auch mit gewissen Spannungen immer wieder. Aber trotzdem, es ist spannend, die Geschichte sich vertiefen, auch in Geschichte. Und das ist die Idee gewesen, dass man die Bevölkerung auch sensibilisiert für die Geschichte. Und die Interesse hatten, die haben sich sensibilisieren lassen. Wir haben auch einige Publikationen rausgegeben oder Impuls gegeben oder finanzielle Unterstützung gegeben. Es gibt zum Beispiel einen Atlas der Geschichte Graubündens. Drei Ausgaben, romanisch, italienisch und deutsch und noch viele andere Publikationen, die spannend sind. Alle habe ich noch nicht gelesen. Für das warte ich auf Pensionierung und dann habe ich mehr Zeit. Aber das dauert noch zwei Jahre, ganz bestimmt.
Man merkt, dass das Thema fasziniert dich, also die Geschichte vom Kanton. Das ist, glaube ich, jetzt, da spüre ich eine Faszination, die nicht einfach jetzt nur von Berufswegen da ist. Ist das, wenn man so einen Akzent kann setzen, quasi für die Bevölkerung, wenn man Regierungspräsident ist, ist das auch etwas, was persönlich quasi, ja, wo man dann Freude hat, dass man jetzt so etwas kann einbringen?
Ja, auf alle Fälle. Und das ist eine gute Koinzidenz gewesen, dass es gerade in dem Jahr, wo ich turnusgemäß Präsident von der Regierung bin, dass das gerade das Jahr vom Jubiläum ist, von dem Bundestag, von dem Bundesbrief, wo am 23. September 1524 in Nilanz unterschrieben worden ist. Und ja, das habe ich sehr gern gemacht und es ist spannend.
Wir gehen jetzt ein bisschen zurück, nicht gerade 500 Jahre, aber doch ein paar Jahre. Da sehen wir dich am ersten Schultag in Samaden.
In
der Schule.
Ja.
Magst du dich noch erinnern an den ersten Schultag?
Ja, erste Schuljahr mag ich mich noch ziemlich gut erinnern. Wir hatten einen Lehrer, fertig werden mit 37 Schülerinnen und Schülern in meinem Schulzimmer. Und das ist nicht so einfach. Da sind, sollten etwa alle drauf sein, 37 bei Mario Fomos. Das ist sicher nicht so einfach gewesen. Und wenn ich zurückdenke, dann muss ich sagen, dass die schwächeren Schüler, die haben schon ein bisschen gelitten. Also, ich hatte den Vorteil gehabt, dass ich so einigermaßen unter den Guten gehört habe. Und mein Vater war noch Schulratspräsident gewesen. Das ist dann jeweils noch ein Vorteil. Aber es gibt ein paar, wir haben gerade letztes Jahr, wo mir der Jahrgang 59, 65-jährig geworden ist, haben wir eine Klassenzusammenkunft durchgeführt und da sind wieder, haben wir alte Geschichten so austauscht. Und alle Lehrer sind nicht gerade so die Besten gewesen für die schwächeren Schüler und schwächere Schülerinnen. Das bleibt dann einem in Erinnerung. Aber dazumals hat man wie nicht reagiert, sondern einfach so zur Kenntnis genommen.
Ist denn so gewesen, wie es war? Hast du da schon gewusst, dass du mal Regierungsrat werden willst? Ich frage das, weil ich habe in meiner Klasse, im Walmisteir, hat es einen gehabt. Wenn man den gefragt hat, was er will werden, dann hat er... Nein, es war nicht der Jan-Dachster. Der ist noch ein bisschen jünger als ich. Ja. Aber bei mir war einer, der hat gesagt, wenn man ihn gefragt hat, Bundesrat. Er ist jetzt Bauer im Walmisteir, aber er hat damals immer gesagt, was will ich werden? Er hat gesagt, Bundesrat. Wie ist es bei dir gewesen?
Ja, wenn man Bauer ist, ist nicht ausgeschlossen, dass man Bundesrat wird. Wie wir wissen.
Vor allem heutzutage.
Nein, das habe ich nicht gewusst, aber irgendwie ja, habe ich schon immer wieder so Interesse gehabt, mich einzusetzen, auch so für die Allgemeinheit. Das ist schon ziemlich früh der Fall gewesen. Das schon. Vielleicht noch eine Bemerkung zu Samedan. Ich bin in Samedan geboren. Meine Eltern haben hier gewohnt. Ich bin das vierte Kind gewesen. Und mein Vater ist da Depotchef gewesen, da der Jüngste.
Aber da wärst jetzt du der rechts.
Ja, ja, der Klein bin ich. Nachher habe ich in Zentimeter alle überholt am Schluss. Ich bin in Samedan geboren, meine älteste Schwester in Zürich und die mittlere in Chur. Das ist so der Werdegang von meinen Eltern. Und nachher sind wir dann auf Schule. Sie sind beide ursprünglich vom Unterengadin gewesen. Und dort ist er dann, hat eine Arbeitsstelle gehabt. Ein, zwei Jahre nach meiner Geburt, also sind sie dann richtig Schule.
Richtig Schule. Also eben, geboren in Samedan, aber eben, es würden alle wahrscheinlich sagen, dass du ein Unterengadiner bist. Oder wie siehst du das? Bist du einfach ein Engadiner oder ist der Bezug zum Oberengadin ein anderer als zum Unterengadin? Wie ist das Engadin für dich?
Ja, das Engadin, wie es so ist, ein Engadiner in Zürich sagt, wenn die Frage ist, von wo kommst, dann sagen sie nicht von Graubünden, sondern vom Engadin. Die meisten anderen Bündner sagen Graubünden und die Engadiner sagen Engadiner. Und für mich, ja, natürlich, es gibt schon nicht nur in der Landschaftsform vom Ober- und Unterengadin einen Unterschied, es gibt auch sonst ein bisschen einen Unterschied. Und das habe ich dann vor allem gemerkt, wo ich dann nach der Sekundarschule auf Samedan zurück bin, in die Mittelschule, Evangelische Mittelschule Samedan, dazumals. Bin ich viereinhalb Jahre im Internat und dann noch ein halbes Jahr extern in Zellerina. Und dort sind wir schon ein bisschen so, ich und noch ein Kollege von Amosch, sind wir so wie die, die aus dem Drittweltland Unterengadin ins Oberengadin gekommen sind. Wo die dann von Samoritz und von Pontresinen auch gekommen sind, die nicht ins Lyzeum sind und auf Samedan sind. Ja, sagen wir so, beim Deutschunterricht haben mein Kollege und ich meistens einen Fensterplatz gehabt. Und wir hatten auch viele Interne gehabt, von Zürich, von Basel. Und die sind so, haben da über Goethe und über alle Literaten da gross geredet. Und wir haben da nicht so, haben ein bisschen Mühe gehabt, zu mitkommen. Also von dort her ist da so ein bisschen Unterengadin, ja, ja, die können noch nicht so gut Deutsch, das haben wir schon gemerkt. Aber sonst fühle ich mich als Engadiner und ich fühle mich sehr, sehr wohl auch im Oberengadin.
Wie ist das heute aus deiner Optik, das, was du gerade beschrieben hast, Oberengadin, Unterengadin?
Ja, es ist nicht mehr so, aber ab und zu merkt man schon, wenn im Oberengadin vom Engadin geredet wird, dann hört das Engadin oft in Zernetz auf. Dort bei der Talsperre zwischen Zernetz und Susch, obwohl Zernetz und Breil auch zum Unterengadin gehören. Das merkt man schon immer wieder, aber es hat sich schon massiv verbessert. Jetzt, wo die Engadiner Postladine schon seit 20 Jahren jetzt auch viel mehr über das Unterengadin berichtet, ist man schon mehr eine Einheit geworden, aber man muss daran arbeiten. Und es ist doch, das Engadin ist ein langes Tal, 100 Kilometer vom Maloja bis zur Landesgrenze. Und aus Churer Perspektive haben sie oft das Gefühl, ja, im Engadin, ja, das ist alles eine Einheit. Ja, und dann muss ich das zur Silvaner sagen, wenn ihr von Chamut 100 Kilometer messend, dann sind wir im St. Gallischen drin. Also ja, das Engadin ist lang.
Ist denn das aber schon so gewesen, eben, wenn du da in der Schule bist, das Gymnasium, dann, das ist dann Internat, also dann sind wir nicht jeden Tag heim auf Schule?
Nein, nur am Wochenende.
Am Wochenende. Und so das Wohnen im Internat, wie ist das gewesen? Im Oberengadin? Das sind ja dann keine Oberengadiner gewesen, das sind dann die von
Das sind die von Zürich und von Basel und so gewesen. Ja, dort haben wir halt auch ein paar Wörter im Dialekt von Basel und von Zürich aufgeschnappt. Ich bin zuerst mit einem Basler im Zimmer gewesen, wo an so einem Fasnachtsfan von Basel. Und ja, darum, das deutsche Dialekt, das ich rede, ist so eine Mischung. Das ist bei den Rätoromanen so. Es gibt ja sowieso nicht das Bündner Dialekt, sondern es gibt sehr unterschiedliche. Das merken auch Churer, merken ziemlich schnell, dass ich kein Churer bin, sondern ein Engadin.
Nachher ist es dann ja auf Zürich gegangen, ETH. Wie war die Zeit? So, das ist ja auch oft, dann, ja, Bündner treffen sich dann wieder in Zürich. Oder was bist du für ein Bündner in Zürich während dem Studium?
Ja, ich bin schon auch oft heimgekommen, muss ich sagen. Obwohl es dort noch keine Vereine gegeben hat. Aber das wäre mit dem Zug sehr eine lange Reise gewesen, von Chur, nur von Chur nach Schkuol sind es knapp 4 Stunden gewesen über der Albula. Aber ich hatte das Glück gehabt, dass es ältere Studenten gegeben hat, die im gleichen Haus gewohnt haben, von der Stiftung Aborta übrigens.
Also dort im Seefeld, oder?
Ist jawohl, das ja, Kreuzstrasse und
Höchstgasse.
Ja. Dort, das ist eine Stiftung, wo ein ausgewanderter Engadiner von Ftan in Zürich um die Jahrhundertwende 1900 hat er viele Sozialwohnungen gebaut, ganze Quartier, die hat er an sich der Bevölkerung von Zürich zur Verfügung gestellt, wo nicht so gut bemittelt gewesen sind. Aber er hatte einen besonderen Flair gehabt, auch für die Engadiner Studentinnen und Studenten. Und hatte immer ein paar Wohnungen noch für die gehabt. Und ich habe dort von ihm eine Wohnung können mieten. Auch noch 1981 bis 1986 Mansardenwohnung, 3 Zimmer für 440 Franken. 5 Minuten vom Bellevue entfernt. Und wir haben das dritte drin gewohnt, seitdem sogar das vierte, weil einer noch eine Wohnung gesucht hat und sie noch nicht hatte. Also wir sind da am Anfang sehr günstig gelebt. Aber am Wochenende habe ich eben dürfen mit einem, der ist Assistent an der ETH, und der ist mit dem Auto, mit seinem Subaru immer ins Engadin, und den haben wir können mitfahren. Im Winter schwierig. Flöle war ja meistens dann doch zu. Julier ab und zu auch. Wir sind ein paar Mal über den Arlberg. Und zweimal sind wir in Landeck stecken geblieben, weil die Strasse Richtung Engadin auch zu war. Haben wir am Freitagabend im Hotel Post in Pfunz draußen übernachtet. Mit dem kleinen Portemonnaie, das wir als Student hatten.
Und ihr sind aber eben, da ist man gleich dann heim, also da hat man nicht
meistens
gesagt.
Nur während der Prüfungszeit im Sommer, dann bei dem Vordiplom und so, da bin ich dann unten geblieben, wochenlang. Aber sonst meistens heim. Ja.
Vielleicht nochmal schnell einen Schlenker zurück zur Familie, wo wir da die und Geschwister sind. Ja, was sind ihr für eine Familie gewesen? Auch sehr ein starker Zusammenhalt. Also bist du auch heim, damit du die Familie siehst? Oder was ist so deine Erinnerung an die Familie?
Ja, also der Zusammenhalt war an sich schon ziemlich gross gewesen, obwohl meine ältere Schwester Danina, die ist dann ziemlich früh ausgezogen, zuerst auf Chur und dann auf Bern. Und die ist dann nur noch sporadisch gekommen. Und mein Bruder und die mittlere Schwester, der Armand und Sereine, die haben dann beide das Lehrerseminar gemacht. Und Sereine noch Sport an der Uni Basel studiert. Und, ja, wie möglich haben wir uns dann schon getroffen daheim. Aber ich würde sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Gleichaltrigen, am Samstag, Freitag und Samstagabend noch wichtiger gewesen sind für meinen Ausgang.
Das wäre dann quasi die nächste Familie, oder die Familie, die dann du gegründet hast. Ich glaube, das ist in einem Iglu.
Jawohl, das ist in einem Iglu. Vor 2 oder 3 Jahren haben wir den im Garten erstellt, dort wo es sehr viel Schnee hatte. zusammen mit dem Sohn, das ist der erste Rechtsdott, und Tochter, also der Romedi und Lucia. Und der in der Mitte, das ist der Ex-Freund von der Lucia. Der gehört jetzt nicht mehr zur Familie. Aber so ist es halt. Und ja, das ist ein Gemeinschaftswerk, so ein Iglu bauen. Und da haben wir Fondue gegessen im Iglu.
Das sieht gemütlich aus.
Ah ja, ja. Ein Willi ist es gemütlich und dann wird es ungemütlich.
Und, aber eben, das sieht auch aus nach, Sie tun gerne mit den Eltern Fondue essen.
Ja, ja, ja. Und vor allem jetzt während der Corona-Jahr. Dort sind eine Tochter, die hat ihr Studium in Zürich angefangen, an der Uni, und hat praktisch, also monateweise, hat sie dann in Schule online die Vorlesungen in Zürich besucht und ist wirklich in Schule stationär gsi. Der Romedi ist an der Kante gsi, hat dann auch teilweise ist er in Schule gsi mit der Susanne und ich in Chur. Aber am Wochenende sind wir dann meistens daheim gsi. In Ausgang haben sie auch nicht können gehen. Dann haben wir wirklich Gesellschaftsspiel gemacht am Tisch, am Küchentisch. Das ist noch eine besondere Zeit gsi für die Familie, für also den Zusammenhalt für der Familie.
Das finde ich ein ganz tolles Foto. Auch Familien, oder? Das ist
ja, das ist, glaube ich, in Sardinien vor x Jahren. Tochter und ich da.
Genau,
ja.
Da ist sie nachher kleiner. Aber eben, da haben wir auch Action gehabt miteinander.
Ja, ja. Nein, die Reisen mit der Familie sind immer schön gewesen. Wir haben, und Susanne hat das vor allem wollen, dass wir die ersten Jahre haben wir nicht irgendwo hinfliegen. Das haben wir erst dann wirklich später gemacht. Ein paar Mal geflogen, nachdem wo sie schon gross gewesen sind, nach Kalifornien oder New York. Und die erste Mal sind wir, wenn möglich, mit dem Zug. Und ich weiss noch, die erste Reise, wo der Romedi erst 3-jährig war, nicht einmal, nein, 2-jährig, ich weiss nicht genau, haben wir gesagt, wir gehen auf Kalabrien. Sind wir auf Kalabrien mit dem Zug ab Schkoll. Über den Bernina, Tirano, Mailand und dann im Schlafwagen auf Rom und auf Napoli und dann immer mit dem Gepäck. Wir haben wollen, dass sie auch die Distanzen erleben, unsere Kinder. Und unser Sohn hat, wo wir vorbereitet haben auf die Reise, haben wir immer gesagt, Kalabrien mit dem Zug. Und mein Vater hat uns am Bahnhof in die Schule gebracht. Und die erste Haltestelle ist in Bareigle, das ist die Haltestelle halt auf Verlangen, in Foftan. Haltet der Zug an und unser Sohn sagt, Esen in Kalabrien. Nein, es dauert noch ein bisschen, bis wir in Kalabrien sind.
Aber bald sind wir da.
Bald.
ja, und die zwei Kinder sind ja auch spannend, hört man spannende Sachen. Also der Sohn macht immer noch American Football.
Jetzt hat er aufgehört, denn er hat gemerkt, er ist am Studieren drin und hat jetzt so gemerkt, dass Calanda Broncos, American Football, ja, ab und zu gibt es halt so die Kollisionen und das ist nicht nur gut so für den Kopf. Aber bis letztes Jahr ist er verbissen.
Ich meine, das ist die beste Mannschaft in der
Ja,
Schweiz.
Ja, sie sind Schweizer Meister geworden letztes Jahr und Vize-Europameister. Da sind sie auf Paris, nach Parma und nach weiß ich wo. Aber gegen die Wiener dann haben sie dann verloren. So sind sie nicht Europameister, sondern nur Vizemeister geworden. Und der ist sogar ausgezeichnet worden als der beste Spieler im einen Match da. Und Schweizer Meister sind sie geworden. Aber wir haben gehofft, dass er irgendwann mal selber zum Schluss kommt, dass das vielleicht nicht so das Wahre ist, zum gleichzeitig auch studieren. Aber er
also nicht
ist,
so als Fan einmal dabei gewesen?
Ich bin schon ein paar Mal dabei gewesen, aber und der Präsident von der Calanda Broncos hat mir versucht zu erklären, wie die Regeln gehen, aber es ist nicht so einfach, um da dem
wenn jetzt, Amerika. Wieso es einen Punkt gibt in dem
Amerika-Football. Ja, ja.
Und wenn man RTR verfolgt, dann nachher ist ja da Tochter auch dann als Journalistin aktiv.
Ja, also sie hat Bachelor an der Uni Zürich gemacht, Filmwissenschaft und Romanisch. Und jetzt hat sie nicht den Master machen. Sie hat gesagt, es gibt nur Filmkritiker draus. Und jetzt ist sie an der ZHDK, Zürcher Hochschule für angewandte Künste, Abteilung Film. Und weil meine Frau Susanna Fanzun heißt sie, nicht Parolini, auch Filmemacherin ist, und meine Frau hat Tochter gewarnt, hat gesagt, das ist ein hartes Brot, Filmemacherin zu sein. Aber sie ist überzeugt von dem Weg und ist jetzt im ersten Jahr jetzt an der ZHDK. Ja.
Vorher beim American Football haben wir es ein bisschen gemerkt, man leidet als Eltern auch ein bisschen mit. Mit eben, was machen sie und ist jetzt das gut, was machen sie? Was bist du da für ein Typ? Lass du sie einfach machen und denkst manchmal, hoffentlich ändert es noch? Oder?
Ja, machen musst du sie lassen. Sie müssen selber drauf kommen. Das ist schon so. Aber wir sind dann doch froh, wenn sie dann vernünftig reagieren. Aber an sich muss sie machen lassen. Und eben die Tochter, einmal im Monat, je 3 Tage, schafft sie auch beim romanischen Radio. Das ist gar gut, dass sie etwas verdient und auch einmal die journalistische Front ein bisschen gesehen.
Jetzt, bevor wir nachher in den Wald gehen, noch ein bisschen das Engagement fürs Romanisch. Man sieht hier Emna Romancia und da sieht man ja Leute, die man kennt. Also das Romansch, la Lingua Romancia, ist, glaube ich, schon auch etwas sehr Wichtiges, wo du dich immer eingesetzt hast oder einsetzt.
Ja, das hat schon an sich früh angefangen. So in den 80er Jahren haben wir einen Kollegen und die haben in der Schule uns gestört an allen Wegweisern und Plakaten, die je länger je mehr nur auf Deutsch gsi sind, und haben da so eine Aktion gestartet und haben Geld gesammelt an verschiedenen Orten von verschiedenen Stiftungen, um zu diesen Geschäftsleuten zu gehen und zu sagen, hey, wir hätten da finanzielle Unterstützung, willst du nicht dein Plakat auf Romanisch anschreiben? Und am Schluss, einige haben da mitgemacht, eine Riesenaktion ist das gewesen. Und schlussendlich ist dann auch, hat die Gemeinde dann in der Bauordnung geschrieben, dass Anschriften auf Romanisch sein müssen. Sie könnten auch zweisprachig sein, aber Romanisch müssen sie. So hat es angefangen, das Engagement fürs Romanische. Und dann hat es so eine Vereinigung, eine europäische Vereinigung, Jugend europäischer Volksgruppen heißt das. Und dort sind so alles Minderheiten, Vertreter von Minderheitssprachen aus ganz Europa, kommen einmal zusammen im Jahr am Osterseminar. Und wir als Rätoromanen sind da auch eingeladen worden über die Romanche. Und einmal haben wir sogar selber so ein Seminar organisiert in Lavin. Und am einen Seminar bin ich dann gewählt worden als Präsident von dieser Organisation. Das war im 86, 3 Jahre bin ich da durch Europa ein bisschen jeweils am Wochenende chattert. Von den Basken und Katalanen zu den Kärntner Kroaten, Kärntner Slowenen oder Kroaten, Minderheit im Burgenland oder auch zu in Nordschleswig zur dänischen Minderheit in Deutschland oder zur deutschen Minderheit in Dänemark oder zu den Nordfriesen und zu den Bretonen, zu den Elsässer. Das war sehr spannend gewesen, zum überall können sehen, was für Situationen die haben und mit was für Herausforderungen die kämpfen. Dort habe ich mich engagiert und dann haben wir noch Juru gegründet, weil wir kein Gefäß hatten über alle rätoromanischen Regionen, sondern sehr regional. Und dann haben wir da Statut aufbeigestellt, wenn ist das 1991, und dann, ich bin ein bisschen Hebamme gsi für die Juru.
Also Juru ist Juventetschna Romanscha.
Ja. Und dann ist das Engagement weitergegangen bei der Pro-Schweizer Romanscha. Wir wollten eine Tageszeitung initiieren, die am Schluss in einer Agentur gemündet hat, eine rätoromanische Nachrichtenagentur, die alle rätoromanische Printmedien, aber auch elektronische Medien bedient mit journalistischen Leistungen. Und das ist auch ein Kampf gewesen, so während der 90er Jahre, zusammen mit dem alten Nationalrat Toni Cantieni, er war Präsident gewesen, und die Vize, und so haben wir uns da engagiert. Bis der Le Brumont gesagt hat, so, jetzt mache ich Quotidiane. Und hat dann der Völladin, der in Samada stationiert war, aufgekauft. Und dann hat Gammeter aus der Engadiner Post, die nur deutsch war, dann eine zweisprachige regionale Zeitung gemacht. Und die profitieren auch von der ANR, von den Leistungen von dieser Agentur, die jetzt nicht mehr ANR, sondern FMR heisst.
Und was meinst du, woher kommt das Feuer, das eigentlich dann über viele Jahre oder jetzt auch da ist, dass du gesagt hast, hey, für diese Sprache liegt mir am Herzen, dass
das ist,
ich auch spannende Erlebnisse gehabt, jetzt zum Beispiel mit dieser Jugendorganisation, aber da gebe ich viel Energie drin.
Ja, das ist so wie ein Hobby gewesen. Das habe ich einfach gern gemacht und das ist auch ein Teil von der Identität natürlich. Man kann sagen, ja gut, das Roman ist 0,5% von der Schweizer Bevölkerung, was soll's, aber ja, das ist die einzige autochthone Sprache von der Schweiz. Alle anderen kommen von Norden, von Westen oder von Süden. Aber sie ist auf dem Rückzug, das wissen wir. Aber mit gewissen Bestrebungen kann man das dann noch ein bisschen in die Länge ziehen. Also so schnell sterben die Rätoromane nicht aus. Und das Bild da mit dem Ignazio Cassis, wo er gewählt worden ist als Bundesrat, hat er gesagt, er wähle immer wieder etwas für Rätoromane und für die italienischsprachige Minderheit machen. Und der hat ja Emna Romanche kreiert, zum vor allem auch alle Schweizer Botschafterinnen und Botschafter, die auf der ganzen Welt verteilt sind, die sensibilisieren und schauen, dass die das auch weitergeben, dank ihren Kontakt in allen Ländern, wie man umgeht mit Minderheiten. Denn es gibt viele Länder, die sagen, eine Sprache, Punkt, fertig, alles andere wird nicht einmal toleriert, je nachdem in welchem Land. Und der hat da wollen sensibilisieren. Und jedes Jahr findet um den 20. Februar die Emna Romanche statt. Und wieso 20. Februar? 20. Februar 1938, ein Jahr vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, ist das Romanische mit einer fast nie dagewesenen Stimmenanteil als vierte Nationalsprache anerkannt worden vom Schweizer Volk. Und natürlich unter dem Eindruck, Mussolini hat gesagt, alles was romanisch, Dialekt und Tessin gehört sowieso zu Italien. Und der im Norden hat gemeint, Deutschschweiz gehöre sowieso zu Deutschland. Und das sind super Voraussetzungen gewesen für die Abstimmung natürlich. Die Identität vom Schweizer Volk. Und das hat der Ignazio Cassis aufgegriffen. Das Jahr darf ich mit dem Ignazio Cassis auf Bukarest in Rumänien. Dort will er jetzt einen Anlass durchführen am 20. Februar. Und ja, ich habe mich auch gefragt, ja, wieso jetzt Rumänien? Dort haben sie auch viele verschiedene Sprachen und er will, dass ich auch mitkomme, zum sagen, wie das so in Graubünden und in der Schweiz abläuft. Und das Bild stammt aus dem Jahr, wo der Martin Candines Präsident war vom Nationalrat. Und das ist in der Umgebung von Bern ein Anlass, wo man auf Romanisch gelernt hat, kochen. Kapunz und verschiedene Bündner Spezialitäten.
Das Bild, da bist du nicht Journalist, sondern Regierungsrat natürlich. Aber es ist bei RTR, wo da geht es jetzt, glaube ich, gerade um die Glückskette, wo eine Aktion war. Da sehen wir auch noch den Bischof von Chur, der gerade das Telefon abnimmt. Aber das Bild, eben RTR, ist ja für die romanische Sprache auch sehr wichtig. Die liegt dir am Herzen. Auch wenn es jetzt SRG an Kragen geht. Kämpfst du da auch dafür?
Ja, ganz klar. Dass
so wenig wie möglich passiert?
Ja, natürlich. Ab und zu rege ich mich auch über gewisse Sendungen auf, aber das gehört jetzt halt einfach dazu. Das ist die journalistische Freiheit. Aber was für eine Bedeutung SRG hat und die vier Sprachregionen für den Zusammenhalt von dem Land, das tut man immer wieder unterschätzen. Und ich sehe in den Konferenzen, Regierungskonferenzen, die wir haben, mit Romans vor allem, ja, das sind unterschiedliche Welten. Genfer Kollegin und ein Appenzeller Kollege, die haben ein bisschen ein anderes Umfeld. Und wenn wir die Willensnation bleiben wollen, und ich hoffe, dass das auch der Fall ist die nächsten 700 Jahre, dann müssen wir das auch pflegen. Und die SRG spielt da eine zentrale Rolle. Und wenn man alles privatisieren will und sagt, ja, die Privaten können auch das und jenes übernehmen, ja, man kann auch übertreiben. Ich habe nichts gegen gewisse Sparmaßnahmen überall, aber also nur mit 200 Franken, dann können wir das Angebot nicht aufrechterhalten. Und RTR ist fürs Romanische ist das sehr eine wichtige Fördermaßnahme für den Erhalt und Weiterentwicklung vom Romanischen.
Wir gehen jetzt in den Wald und das Foto, wo du mir geschickt hast, und ich denke, dann mal da geht's um den Wald. Woher kommt die Liebe zum Wald?
Ja, also ich würde sagen, als Kind sind wir viel auch wandern, in Stjarldin. Dort hat mein Vater dann ein Häuschen gebaut in den 80er Jahren. Aber auch voran, er ist immer dort auf die Jagd und sind wir auch oft mit. Und Natur gefällt mir und ja, auch die Wahl vom Forstingenieurstudium, ich glaube, das hat schon auch ein bisschen, also mit der Verbundenheit auch mit dem Wald. Und auch, ich habe mir auch überlegt, was für einen Beruf kann ich wählen, wo ich dann auch wieder zurück kann. Wenn ich da Chemie studiert hätte oder Physik, ja gut, vielleicht Mittelschullehrer, aber sonst sind die Berufsfelder in so einer peripheren Region wie Engadin und vor allem Unterengadin sind dann ziemlich rar. Und da kannst du nicht mit jedem Beruf dann wieder zurückkommen. Das ist sicher auch für mich schon dazumals ein Gedanke gewesen.
Also du hast dich quasi als den Ingenieur für eine Region, möglichst im Engadin, gesehen?
Theoretisch schon, aber während dem Studium habe ich dann gesehen und gemerkt, ach, das Technische, so Lawinenverbauung und Waldstrasse, das habe ich während dem Praktikum in Berner Jura und im Kanton Glarus erlebt und habe aber gefunden, das ist nicht so mein Bereich, wo ich da jahrelang nur so Projekte ausarbeiten oder beaufsichtigen will. Mir hat dann vor allem Forstpolitik und Forstökonomie interessiert und dort habe ich schon auch gedacht, so als Kreisförster, ich glaube, das ist nicht so das Richtige für mich. Darum habe ich schon noch ein bisschen weiter gesucht und dann hat sich ergeben, dass ich eine wissenschaftliche Arbeit können machen über ein Nationalfondsprojekt vom Nationalpark aus, über eine Nutzungsgeschichte der Wälder im Gebiet vom Schweizerischen Nationalpark. Und nach Jahren, wo das Projekt beendet war, habe ich aber mit dem Produkt, das ist nicht publiziert worden, sondern ich habe es an den Verantwortlichen von der Nationalparkkommission abgegeben. Und dann habe ich das aber meinem ehemaligen Professor gezeigt von der ETH. Und der hat gesagt, ja, daraus machen wir nun eine Diss. Hä? Und dann habe ich nochmal ein paar Jahre investiert und dann hat es eine Dissertation daraus gegeben. Es gibt eine Publikation, die erst viel später rausgekommen ist, im 2012, vom Kahlschlag zum Naturreservat. So die ganze Entwicklung vom Gebiet vom Nationalpark, wo viele das Gefühl haben, dass ich heile Welt, nie unberührte Landschaften, bis das alles kahlgeschlagen worden. wegen Bergbau am Offenpass und auch für Holznutzungen von der Saline Hall unterhalb Innsbruck, wo das Holz gefällt worden ist im Gebiet vom Nationalpark, allgemein im ganzen Unterengadin oder bis auf Stjampfzuz und dann geflößt bis zur Saline Hall zum Salz, für Salzgewinnung. Über Jahrhunderte, vom 13. bis im 20. Jahrhundert. Ja, das ist also auch faszinierend gewesen. Das war auch eine wirtschaftliche, wirtschaftshistorische Arbeit gewesen. Auch dort wieder Geschichte. Das
ja, jetzt kann ich sagen, also Historiker wäre eigentlich auch noch etwas gewesen.
Ja, während dem ETH-Studium bin ich zweimal in Thuni über so an zwei Vorlesungen ein bisschen schnuppern, Geschichtsvorlesungen.
Also wir haben es ja auch ganz am Anfang gemerkt, oder, mit der Geschichte von Graubünden, ja, ja, wo du wahrscheinlich gerade schon als Experte durchgehst. So. Also das Flair ist auch da immer eigentlich.
Ja, ja, und da habe ich den Jan Mathieu, der bekannte Professor, der ursprünglich von Ramosch ist, aber in Bern aufgewachsen. Er war mein Lehrmeister gewesen, für die Diss. Und am Anfang hat er schon gesagt, ja, wenn wir nicht lieber ein Bier zusammen trinken. Aber mit der Zeit hat er dann gemerkt, dass ich wirklich Gas gebe. Und am Schluss hat er sogar Kompliment gemacht, wo das Produkt, also Endfassung von der Diss, dann da war.
Bist du auch zufrieden gewesen mit dem Resultat?
Ja, 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 ja. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Aber ja, ich find's faszinierend, die Geschichte vom Gebiet.
Ich glaube, ganz ein wichtiger Wald, da hat man jetzt nicht den Überblick über den ganzen Wald.
Nein.
Da dann schon eher.
Ja.
Il Gat, der Tamangur, also der Arfenwald.
Ja.
Der ist ganz wichtig, oder?
Ja, der ist schon ziemlich wichtig. Das ist ganz hinten im Val Stjarl. Es heisst der höchstgelegene reine Arfenwald von Europa, von 1900 bis 2300 Meter, Tendenz steigend mit der Klimaerwärmung. Und das ist wirklich sehr ein besonderer Wald. Er hat auch eine Symbolik für die romanische Sprache, dank einem Dichter, Peter Lanser, der 1926 ein Gedicht geschrieben hat und verglichen hat, er geht der Rätoromane gleich wie am Gott der Tamangur, weil der Gott der Tamangur vor 100 Jahren hat er fast keine Verjüngung gehabt, weil er stark beweidet worden ist und von den Alpgebäuden intensiv genutzt worden ist.
Wo man sagt, da im Hintergrund.
Ja, gesehen. Das ist Tamangur da Dora, wo man das Dach dort sieht und der Gott der Tamangur ist dort hinten. Und ja, wir haben da auch anlässlich vom 50-Jahr-Jubiläum Romanisch als Nationalsprache 1988 eine Begegnungswoche auch mit Jugendlichen aus allen Regionen und allen Sprachregionen von der Schweiz und Umgebung, haben wir eine Arbeitswoche durchgeführt mit einem symbolischen Akt am Schluss mit dem Pflanzen von 50 Arfen da im Gat Tamangur. Und dort ist der Linard Bardil gekommen, seine Lieder go singen über den Gott Tamangur oder Poesie, wo er die Melodie dazu gemacht hat. Und vor zwei Jahren, der Pauline Notkla, wo der meisten auch bekannt ist, als das ist für mich so der Bob Dylan von der Romanci, obwohl er das nicht so gern gehört, er hat einmal geschrieben in einer Kolumne, er sei noch nie in Tamangur gewesen. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, hey, sind wir bei ihm in Sousse vorbei? Haben gesagt, Pauline, jetzt kommst du mit uns einmal durch Tamangur. Und das ist das Bild vorne dran. Die Person da, er ist nicht so gut zu Weg. Er ist da mit zwei Stück. Ich habe ihm seine Gitarre getragen. Und dann mitten im Wald hat er dann seine Lieder gesungen, mitten im Gat Tamangur. Und hat er nur Freude gehabt, dass er jetzt auch mal in Tamangur war.
Und ihr habt ein Privatkonzert mit
dem Ja, genau, Gott, per Video dann auch registriert.
Der Wald ist ja, liegt dir persönlich am Herzen. Du hast auch das erste Mal, als du Regierungspräsident warst, bist du mit der Regierung, den Ausflug, den dann der Präsident macht, hast du im Gat Tamangur gemacht?
Unter anderem, ja.
Also, ja,
angefangen in Sousse, im Museum Sousse. und dann Schloss der Asp und der Sunset-Turm vom Nordvital angeschaut und dann haben sie dürfen Mineralwasser trinken, meine Kollegen. Und dann sind wir auf der Mangur hinterher dort durchgelaufen und dann am Schluss Alp Champatsch Münstertal und dann sind wir ins Kloster Müsteir, haben wir es dann beendet. Das ist, ja,
die und was hat dir dort der Kollege im, da im Wald gesagt?
Ja, alle möglichen Geschichten, Symbolik vom Gott Tamangur und wie langsam er wächst, und aber auch wie langsam er stirbt. Es gibt schöne Fotos aus einer Publikation von 1904, wo der Professor Schröter und der Johann Coatz, der erste eidgenössische Forstinspektor vom Ofenpass durchs Wals Charles sind, und alles dokumentiert haben, alle Föhrenarten und Unterarten von der Bergföhren. Es gibt ja die Latsche und die Spirke und noch weitere Unterarten. Haben sie alles dokumentiert und viele Fotos auch von Gott der Mangur. Und 1980 dort umeinander ist der Nicolin Bischoff, ein alter Forstingenieur von Amosch, ist mit einer Gruppe dort hinter einmal in Gott der Mangur und hat den Standort von diesen alten Fotos vom bekannten Fotograf Feuerstein gesucht, den Standort, und die gleichen Fotos gemacht. Und dann sieht man Arfen, wo zum Beispiel 1904 plus minus bereits nur ein Ast grün war und die anderen schon dürr, sieht man 80 Jahre später, wie der Ast, der grün ist, noch weiter gewachsen ist und die dürren Äste, die finsten, sind dann abgebrochen nach 80 Jahren, aber sie leben, die Bäume leben immer noch. Das ist, da sieht man, wie langsam ein Baum, ein Arfenbaum, ja, er wächst schon, aber er lebt auch, so alt sind sie nicht einmal, die sind 600 bis 800 Jahre. Jetzt werden gerade noch neue Untersuchungen gemacht über den Gott der Mangur. Mal schauen, ob sie da zu neuen Erkenntnissen kommen. Das habe ich alles meinen Kollegen erzählt. Symbolik fürs Romanische und. Noch vieles andere. Sie sind hell begeistert. Markus Kaduff hat gesagt, er würde dann mal mit dem Bike dort hinten, zwar durch den Wald dürfen er nicht, aber auf der anderen Seite. Aber jetzt ist er vielleicht ein Kandidat für den Bundesrat. Jetzt weiß ich nicht, ob er Zeit hat.
Dann kann er dann eine Reise machen mit dem Bundesrat durch Gott und Tamangur. Du hast nicht das Departement vom Wald, aber das von der Umwelt, wenn man jetzt quasi den Bezug suchen zu den Bäumen, zum Wald. Was hat es für dich für eine Bedeutung oder für einen Bezug jetzt in deiner Arbeit zum Wald?
Ja, der Wald ist schon im Departement von der Carmelia Meissen. Vielleicht ist es auch gut so, dass ich als Forstingenieur nicht meinen ehemaligen Kollegen so allzu viel auf die Finger schaue, wie, was und wo. Aber der Wald ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, wenn man sieht, wie gross die Waldfläche ist in der Schweiz, aber auch vor allem in Graubünden. Für Biodiversität ist sie sehr wichtig. Aber wir haben auch einen Zuwachs von der Waldfläche. Das ist nicht nur erwünscht. Denn meistens ist das im Zusammenhang mit mangelnder Pflege von der Alpen, oder von der Landwirtschaft. Und von dort her, ich finde es gut, dass wir schöne, grosse Wälder haben, wo auch gepflegt werden, die meisten. Es gibt auch derartige, wo man sich selber überlassen kann, wie der Gott der Mangur. Der ist, da wird nichts mehr genutzt. Das hat auch eine ganze Geschichte steht dahinter, wieso dass man dort nichts mehr nutzen darf. Ja, der Wald ist sehr wichtig, auch für mich. Aber für das Amt für Natur und Umwelt sind die Gebiete außerhalb Moorlandschaften und so fast noch bedeutungsvoller oder sagen wir, die verursachen noch viel mehr Arbeit auch am Amt als der Wald, denn das läuft über das Amt für Wald und Naturgefahr.
Das ist cool. Jetzt reden wir doch noch ein bisschen über Politik. Seit 1996 machst du Politik. Da sehen wir jetzt quasi das Bild, da bist du auch als Regierungsrat. Und da sehen wir auch wieder den Bundesrat Cassis, das ist in Müsteir im Kloster. Ich glaube, dort, wo der ganze Bundesrat auf Müsteir gekommen ist.
Genau.
Wo wir natürlich als Regierung auch dabei gewesen sind. Seit 1996 machst du Politik, auf allen Stufen bist du gewesen. Also Gemeindepolitik, Regionalpolitik, auch Bündnerpolitik, dann im Grossrat, Gemeindepräsident, Regierungsrat. Was war der Auslöser gewesen? Ist das einfach die Fortsetzung von dem Engagement fürs Romanische? Und irgendwann hast du gedacht, nein, ich muss noch mehr Felder haben. Oder was war da der Auslöser gewesen, dass du so wirklich reingestochen bist in die Politik?
Ja, an sich eben die Aktionen dort mit der romanischen Tafel und das war schon auch ein politischer Akt gewesen. Und dort habe ich schon gespürt, oh, das macht noch Spass.
Und, auch wenn man etwas erreicht.
Ja, so. Ja. Und das haben wir dort erreicht gehabt. Und ja, andere treten sofort in eine Partei rein. Das habe ich nicht gemacht. Das ist dann viel später gekommen. Aber ich habe zeitweise, währenddem ich dies geschrieben habe, auch journalistisch geschafft beim romanischen Radio und Fernsehen. Bin ich auch im Bundeshaus gewesen während der Sessionen. Und dort habe ich gemerkt, ja, es ist spannend, um über Politik zu berichten. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt wollte ich auch selber nicht nur berichten über Politik, sondern selber auch Verantwortung übernehmen und selber Politik machen. Und darum bin ich dann auch zurückgekehrt auf Schule, denn in der Zwischenzeit habe ich in Chur gelebt. Und dann bin ich zurück auf Schule und dann, ja, das ergibt sich dann ziemlich schnell, dass man dann gefragt wird, ja, könntest du nicht kandidieren für das und jenes. Und so bin ich ab 1996 dann im Gemeindevorstand gewesen.
Ist das 1996 auch schon so gewesen, dass man quasi nicht unbedingt, also dass nicht Kampfwahlen gewesen sind, sondern dass man eben gesucht hat, Leute, die bereit sind, sich zu
engagieren? Ja, es hat schon Kampfwahlen gegeben, aber ja, ich bin als Stellvertreter, dort sind Stellvertreter im Gemeindevorstand immer an den Sitzungen dabei gewesen. Dort sind 7 Effektive und 3 Stellvertreter noch am Tisch gewesen. Also, und der Not Karl war damals Gemeindepräsident. Und es hätte eine Kampfwahl gegeben, aber ja, habe dort reüssiert, bin gewählt worden und gleichzeitig noch stellvertretender Kreisrichter. Dort durfte ich nur einmal Einsitz nehmen, so in den 97 oder dort umeinander. Und dann im 99 ist der Not Karl nicht mehr angetreten und dann ist der Jürg Brosi Gemeindepräsident geworden. Und er ist Gemeindepräsident effektiv als Gemeindepräsident gewählt gewesen, ist er dann als Jagdinspektor, als Kantonaler gewählt worden und dann im 2000 habe ich dann kandidiert für das Gemeindepräsidium. Und dort hat es auch eine Kampfwahl gegeben. Ja, ich bin aber gewählt worden und bin dann praktisch 15 Jahre Gemeindepräsident gewesen, bis Ende 14. Als Abschluss haben wir noch Fusion, die grosse Fusion, das grosse Fusionsprojekt über die Bühne bringen. Und dort die das Gefühl hatten, es hat Leute gehabt, die gesagt haben, ja, der Parolini will nur jetzt Fusion machen, dann nachher gibt es eine neue Gemeindeverfassung. Und dann zählt es wieder von vorne, wie viele Jahre ein Gemeindepräsident darf sein. Der will einfach, dass es eine neue Verfassung gibt mit der fusionierten Gemeinde zwischen Schule, Guarda, Ardez, Tarasp, Ftan und Send. Und dann will er nochmal als Gemeindepräsident. Und dann habe ich gesagt, ja bitte, ihr habt Möglichkeit, denn praktisch 3 Monate nach der Fusionsabstimmung haben die Wahlen in der Regierung stattgefunden. Ich habe gesagt, ihr könnt mich auch wegbefördern. Und ja, beides ist gelungen. Eine Fusion ist gelungen und ich bin wegbefördert worden auf Kuh.
Und da ist dann die Frage, da müssen wir jetzt die Leute von vom grossen Schule fragen, ob es befördert oder wegbefördert ist. Wie ist das? Du hast gerade zweimal dort, ganz am Anfang, als du in der Gemeindepolitik reingegangen bist und dann zum Gemeindepräsidenten, hast gesagt, es hat Kampfwahlen gegeben. Wärst du jetzt Regierungsrat, wenn du eine von denen verloren hättest? Oder hättest du dann gesagt, nein, das, dann mache ich gleich lieber keine Politik, jetzt bin ich nicht gewählt worden, jetzt ist das Kapitel fertig?
Ja, so schnell kann man nicht aufgeben. Als ich für die Regierung kandidiert habe, dort habe ich nicht gedacht, dass ich gewählt werde. Denn wir haben dort als kleine neue BDP-Abspaltung, Linksabspaltung von der SVP, nachdem wir rausgeschmissen worden sind, weil die Bündner Demokraten immer ein bisschen anders tickt haben als die schweizerische SVP, je länger, je mehr. Dort habe ich gedacht, ja gut, ich kandidiere neben der Barbara Janom Steiner. Wahrscheinlich habe ich wenig Chancen gegen den Heinz Brandt, der Nationalrat war von der SVP. Und so kann ich ein bisschen bekannter werden für weitere Wahlen, vielleicht Nationalrat oder weiß ich was. Und siehe da, ich bin gewählt worden. Ja.
Wie bist du immer in all diesen Jahren, jetzt in den verschiedenen Ämtern, die du hast, umgegangen mit dieser, es ist ja immer eine Art ein bisschen Unsicherheit, oder? Okay, am Anfang weiss man, okay, jetzt geht es 4 Jahre, aber dann ist dann ja schnell, sind dann mal 2 Jahre vorbei und dann fängt wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen Gedanken an, okay, wenn ich würde eigentlich gerne weitermachen, aber ja, ich muss ja gewählt werden. Wie geht man als Politiker mit dem um, mit dieser
ja,
4-jährigen Unsicherheit?
Das ist schon so. Es ist Unsicherheit. Das spielt schon auch ein bisschen eine Rolle jeweils. Und auch für Familie ist es nicht immer einfach. Und, aber wenn man sich entscheidet für Politik, dann geht man das Risiko ein. Und dann, ja. Wenn es nicht geklappt hätte, dann, ja, dann hätte ich wieder müssen suchen, ob ich da im forstlichen Bereich wieder noch den Anschluss überhaupt hätte oder ob ich sonst in einem Bereich tätig geworden wäre. Das ist so.
Was ist schwierig an dem Job vom Politiker, sei es jetzt Gemeindesebene oder ja, vielleicht auch als Grossrat, das bist du ja auch gewesen, oder jetzt auch in der Regierung. Was ist das, was du findest, man, das ist manchmal zäh?
Ja, schwierig. Ja, es sind viele Herausforderungen und die verschiedenen Anliegen sind so unterschiedlich. Man wird kontaktiert von Leuten, die diese Wünsche haben und diese Begehren und Erwartungshaltung gegenüber dir und andere, gerade konträre. Gerade als Gemeindepräsident, und dann ist oft wichtig, um einfach alle gut anzuhören und die verschiedenen Anliegen gegeneinander abzuwägen und schauen, gibt es eine Kompromisslösung oder welche tue ich jetzt mehr gewichten als andere. Das ist schon nicht immer einfach, denn allen recht tun kann man nicht. Sonst muss man nicht Politik machen. Und dann gibt es halt auch Enttäuschungen. Mit dem muss man dann leben.
Was ist schwieriger, Gemeindepräsident von Schkuol oder Regierungsrat vom Kanton Graubünden?
Oh, also
es könnte auch Gemeindepräsidium
ist, da bist du viel näher bei den Leuten. Das ist schon so. Als Regierungsrat hast du schon einen ganzen Apparat um dich. Nicht zu vergleichen mit einem Bundesrat, aber doch hast du schon ein bisschen einen Abstand. Und da, du kannst zwar auch, und das habe ich auch immer wieder gemacht, Leute, gerade die ein Anliegen hatten, gerade eingeladen und dann mit dieser Person das diskutiert. Aber da hast du dann Ämter, wo bereits ihre Position haben und genau weil sie das entsprechende Gesetz sehr gut kennen, besser als sie, sagen ja nein, da musst du aufpassen, ja, keine Versprechungen diesbezüglich. Und da musst du in der Regel ziemlich schnell deine Leute halt involvieren. Und auf Gemeindeebene bist du oft allein. Und machst das selber. Natürlich auch mit dem Gemeindevorstand, aber unser Gemeindevorstand ist nur strategisch unterwegs und der Gemeindepräsident ist der Einzige, der strategisch und operativ tätig ist. Und so hast du eine grosse Macht an sich als Gemeindepräsident, eine grosse Verantwortung. Noch viel grösser als bis öfters allein. Aber als Regierungsrat, gut, Sachen, die du im Departement entscheiden kannst, nachdem du gut beraten worden bist von den Ämtern und vom Sekretariat. Und gewisse Sachen musst du halt in die Regierung bringen und dann musst du dort die Überzeugungsarbeit machen und die vier Kolleginnen und Kollegen überzeugen von deinem Antrag.
In Graubünden kennt man sich ja. Viele Leute kennen einander. Das ist ja vielleicht dann politisch auch noch schwierig. Man sollte ja quasi unabhängig sein, so einem Amt ist von Gemeindepräsident oder auch Regierungsrat. Klar ist es bis zu einem gewissen Punkt auch Parteipolitik oder kann man auch richtig, man steht ja auch für etwas, das haben ja die Leute gewusst, die wählen einem ja auch und wissen das. Aber gleich, man kennt sich und es hat dann ja gleich wahrscheinlich immer wieder Leute, die das Gefühl haben, ah ja, ich kenne Adrian Domenic, der kann jetzt sicher schauen, dass das und das jetzt so läuft, den ich gerne hätte. Wie muss man mit dem umgehen, wenn es so ein bisschen kleinräumig ist wie im Kanton Graubünden?
Ja, dort hat es schon auch einige Enttäuschungen gegeben, ich weiss so. Das betrifft nicht das Engadin, sondern zur selber an einem Ort, wo es um eine Meliorationsstrasse gegangen ist und die einen haben da wollen noch ein Stück verbinden, aber hat nicht viel mit Melioration zu tun, sondern mehr mit touristischen Anliegen. Und da habe ich die Leute, die ersten vier Jahre habe ich nämlich das Volkswirtschaftsdepartement gehabt und dort war Melioration auch dabei gewesen. Und dann sind die zu mir gekommen, weil der eine Kollege, ehemalige Grossratskollege war und der hat gemeint, jetzt während der Sitzung, dann haben wir das und der Parolini sagt, jawohl, doch, das könnt ihr bauen. Und meine Leute vom entsprechenden Amt haben gesagt, nein, das ist ein Blödsinn, bringt nichts. Und dann haben wir den halt enttäuscht und dann ist er davon gezogen und hat schon das Gefühl gehabt, oh, das gibt's. Aber du musst für die Sache schauen und Parteipolitik in der Regierung spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle.
Nein. Also ja, also du hast deine Grundhaltung natürlich, das ist klar. Aber da
obwohl. Da geht es wirklich um die Sache.
Es geht um Sache. Und obwohl wir jetzt während dieser Legislatur 3 Personen von 5 aus der gleichen Partei sind, mitten nach der Fusion von BDP mit der CVP, wir sind nicht immer gleicher Meinung.
Also jetzt hört man im Bundesrat, hört man ja ein bürgerliches, sage ich jetzt mal, Powerplay. Also das lese ich immer in den Medien. Ihr könnt quasi ein Mitte-Powerplay machen in der Regierung. Ist natürlich auch dann quasi vorgeworfen worden, oder ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Problem, aber es gibt kein Mitte-Powerplay, sondern ihr sind 5 Leute, die schauen, was ist die gescheiteste Lösung.
So ist es. Also ich würde sagen, da kann sich der Peter Bayer, der hier auf dem Bild ist, sich nicht beklagen als SPler, dass wir immer gegen ihn wären. Überhaupt nicht. Es gibt Sachen, da gibt es ganz andere Allianz. Aber mehr darf ich nicht sagen. Wir sind ein kollegiales Gremium und treffen die Entscheidung und vertreten die gemeinsam gegen uns.
Jetzt gibt es ja auch solche Sachen. Da sehen wir jetzt gerade Engadin Skimarathon. Da, wenn ich es richtig sehe, ist das der Dario Bologna.
Jawohl, 2019 hat er den Marathon gewonnen.
Und das als Regierungsrat ist man oft auch an solchen Kultur- oder Sportereignissen dabei. Und da kannst du jetzt die Steinbockhörner
übersiegen. Ja, immer der Regierungspräsident darf das überreichen. Und das war im 19. wo er das erste Mal gekriegt hat und letztes Jahr durfte ich es auch überreichen, aber dort war nicht mehr der Cadario Colonia zu oberst.
Und da hat er es nicht ganz geschafft. Wie ist das? Ist das so ein Zückerli, das man hat als Regierungsrat,
das dass
man
solche
Sachen darf machen? Ja, ja. Oder ist das, boah, jedes Wochenende muss ich irgendeine Veranstaltung und mag fast nicht mehr.
Ich habe dir vorhin gesagt, also während dem ganzen Jahr, meine Sekretärin letztes Jahr hat sie wie viel, etwa 400 Entschuldigungsschreiben verfasst, hat sie aufbewahrt in einem Ordner, Kopie davon. Da kriegst du Einladungen, du könntest jeden Abend und jedes Wochenende an 3-4 verschiedenen Orten sein, aber du musst es halt dosieren und Prioritäten setzen. Und Marathon, beim Marathon können dabei sein, das ist ein Privileg vom Bundespräsidenten, vom Regierungspräsidenten, denn es ist noch kombiniert mit, darf ich schon verraten, mit einem Heliflug von Malaya bis nach Schanf. Also von dort her ist schon so schön.
Also wenn man beim Start dabei sein will,
ja,
und nachher
will Zwischenlandung noch in La Ponte und dann siehst du die erste dort vorbei. Und dann mit dem Menduri Kasper darfst du da im Helikopter.
Der war der Chef vom Marathon.
Letztes Jahr von Silva Plana weg, weil wir es kürzer machen mussten. Aber es war auch spannend gewesen.
Ja, weil sonst ohne Heli wirst du es gar nicht schaffen, glaube ich, am Start.
Sicher nicht schneller als
also und mit dem Ziel rechtzeitig sein, zum Steinbock übergeben. Das wäre, glaube ich, noch recht schwierig. Da ist noch ein Bild, wo das sind Studentinnen und Studenten von der PH,
ja,
wo im Grossratsgebäude sitzen. Genau. Und da siehst du, finde ich, da siehst du glücklich aus. Klar, Bildung ist natürlich auch in deinem Departement. Ja. Und was hast du denen da gerade erzählt?
Ja, das sind die haben die Einführungswoche an der Pädagogischen Hochschule Graubünden gehabt. Die fangen mit dem Studium als Lehrer, Lehrerin an. Und nachher kommen zum Schluss von dem Tag, das ist am Freitag denn jeweils, im September, kommen sie dann im Grossratsgebäude und dann darf ich denen noch ein paar gute Wünsche auf den Weg mitgeben. Und dann stellen sie auch Fragen, teils sehr kritische. Und da stelle ich mir gerade die Frage und da weiß nicht, was für eine Frage
sie war. Das war nicht so kritisch gewesen.
Ja. Aber die Begegnungen sind mir sehr wichtig. Und vielleicht noch bezüglich Begegnungen mit Jugendlichen. Letztes Jahr, im Präsidialjahr, habe ich alle Oberstufenschülerinnen und Schüler vom ganzen Kanton eingeladen, zum jeweils ins Regierungsgebäude zu kommen. Und dem würde ich Ihnen erklären, was die Regierung so macht, wie das so funktioniert und wer wo sitzt. Und nachher gibt es ein Sandwich im Staatskeller, im Grauen Haus, und dann können Sie noch Fragen stellen. Und es haben sich über 40 Klassen angemeldet, vor allem zweite, dritte Sekreal. Und dann habe ich die einfach ein bisschen sensibilisieren für die Politik, wie wichtig es ist, dass in einer Demokratie die Jugendlichen auch wählen und abstimmen und nicht nur gefällt mir drucken auf dem Gerätchen da, sondern dass sie zwei Jahre später, wenn sie 18 werden, wirklich auch sich aktiv beteiligen. Und das sind auch sehr interessante Begegnungen, auch mit den 16-Jährigen. Die einen sind sehr schüch und sagen gar nichts, hören nur zu. Und andere, einer hat dann gefragt, ja, und was schaffen Sie sonst noch neben dem Regierungsrat? Und ein anderer hat gefragt, ja, wie viel verdienen Sie? Also, ja, auch sehr persönliche Frage.
Haben Sie genau wissen. Zum Abschluss wollen wir auch noch ein bisschen etwas über die Freizeit wissen. Man sieht viel, zum Beispiel auf dem Gerätli, Facebook, sieht man manchmal etwa diese Bilder wie das da. Skitouren, das ist, glaube ich, auch eine Passion.
Ja, Skitouren ist etwas vom Schönsten, was man machen kann als Freizeitbeschäftigung. Ich fahre auch gerne auf der Piste, aber wenn es dann zu viele Leute hätte, dann vor allem meine Frau ist da sehr skeptisch. Denn ja, es kann dann unschöne Begegnungen geben auf der Piste. Auf der Loipe sind wir auch gern, aber am liebsten machen wir Skitouren. Das Meditative beim Auflaufen, so in der Ruhe, das ist so schön. Und nachher ausfindig machen, ob es so irgendwo einen schönen Hang gibt, um noch einen kurzen Schwingen zu machen. Dann ist der Tag geglückt und vollkommen. Aber diesen Winter haben wir bis jetzt nur eine Skitour gemacht. Es hat bis jetzt ein bisschen zu wenig Schnee gegeben. Jetzt hat es viel mehr. Aber jetzt mal schauen, wie es mit der Zeit aussieht. Also mit dem Wochenende. Aber wir wollen jetzt schon ein paar Skitouren machen.
Und bist du da auch Experte im Sinn von... Also heute hat es ja zum Beispiel geheißen, heute sei wahrscheinlich der gefährlichste Tag.
Ja, nein. Also,
bist du da auch, dass du genau weißt, wann ist wo?
Ja, man muss schon aufpassen und wissen, wo. Das ist ganz klar. Also, wir gehen aufs Jarl immer wieder, ein paar Tage vor Ostern in der Regel auf Skitouren. Und sonst in der Umgebung, also früher bin ich ein bisschen überall im Kanton auf Skitouren gegangen, aber ja, mit der Zeit hast du Erfahrung, ein bisschen Erfahrung, aber du musst immer wieder vorsichtig sein.
Das und wir haben keine Klauseln als Regierungsrat, so quasi Hochrisikosport darf man nicht machen, jetzt eine Skitour darf man nicht, weil das wäre quasi zu gefährlich.
Wenn ja, letzten Winter hatte ich schon am Weihnachten einen Unfall gehabt, aber auf der Piste, auf einer Piste, wo ich 1000 Mal durchab bin, habe ich mich dann verletzt und dann war die Saison gerade fertig gewesen. Leider, letztes Jahr. Und das aber Jahr ist mir das noch nicht passiert. Holz anlangen,
genau. Und wir wünschen natürlich ganz schöne Skitouren. Eine andere Passion ist die von der Jagd. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt das Bild anschaue, ist die Jagd schon noch etwas Schönes.
Gell? Das ist da mit Blick fast auf Taufers Münstertal, aber das ist, weil sie es wollen, das ist auf Steinbock ja vor 10 Jahren, mehr als 10 Jahren. Ja, aber ich habe jetzt zu wenig Zeit für die Jagd, leider.
Also denn, das heisst, du gehst gar nicht? Oder?
Nein, ich gehe gar nicht. Die letzten Jahre bin ich jetzt nie gegangen. Aber meine Frau geht auf die Jagd und zwar erfolgreich. Was willst du noch mehr? Also, die Tiefkühltruhe wird gefüllt und die darf arbeiten. Und in 2 Jahren hoffe ich dann wieder mehr Zeit zu haben und im See. Denn in Chur und Umgebung wählen auf die Jagd Trams nur in Revier von anderen, obwohl wir freie Patentjagd haben.
Ich sagen, man darf doch mit dem Patent.
Ja. Das habe ich ein paar Mal gemacht und ich habe mich unbeliebt gemacht und darum gehe ich lieber in die Terrasse, wo meine Frau auf die Jagd geht, oder dann ins Charl. Aber meine Pösten sind jetzt in der Zwischenzeit abgesetzt.
Also, du musst wieder zurück.
Durch Jüngere. Da muss ich dann sukzessive schauen, wieder Präsenz markieren in 2 Jahren.
Ja, in 2 Jahren. Vielleicht noch einen Blick ein bisschen in die Zukunft. Ja, also in 2 Jahren, das heisst bis Ende 26 bist du ja gewählter Regierungsrat. Dann sind die 12 Jahre, wo man kann Regierungsrat sein, vorbei. Dann müsste es entweder eine neue Verfassung geben vom Kanton Graubünden. Quasi wie damals in Kursanierten gemeint. Oder dann ist die Zeit vorbei. Du bist dann auch im Pensionsalter.
Wäre jetzt schon. Ich bin 65 und 3 Monate.
Stimmt, das wäre jetzt schon. Also, ist dann Pension
angesagt? Ich bin vorbildlich, ich arbeite bis 67.
Ist dann Pension angesagt oder, ja, oder hast du Power für weitere Ämter?
Ja, nachher werde ich die Kamera und Stativ von meiner Frau als Filmemacherin tragen und vielleicht Buchhaltung für ihre GmbH machen. Oder nein, ich habe überhaupt kein Problem für nachher. Ich glaube, zuerst einmal ausruhen und vielleicht eine Weltreise machen zusammen mit der Susanne und dann schauen wir weiter. Hoffentlich, dass Gesundheit noch da ist, denn das ist das Allerwichtigste. Je älter man wird, umso wichtiger wird das, die Frage von der Gesundheit. Und das hoffe ich natürlich, dass ich denn das noch habe. Ich bin da kürzlich auch gefragt worden, ja, jetzt kommen da alle Regierungsräte von der Mitte, werden befragt, ob sie nicht Bundesrat werden wollen. Ich habe gesagt, nein, für Schweizer Verhältnis bin ich zu alt zum Anfangen in Bern unten. Für amerikanische Verhältnis wäre ich noch viel zu jung.
Ja, aber es hat ja erst ein Ritter, der ins Feld zieht bis jetzt. Da wäre eigentlich schon noch eine Möglichkeit.
Ja, der Markus Gadoff überlegt sich das und es gibt schon noch andere.
Also da würden wir jetzt Streit überkommen, wenn jetzt du auch noch würdest.
Nein, für mich, nein, das ist völlig überhaupt kein Thema. Das ist, nein.
Du hast gesagt, ausruhen, das heisst ja auch ein bisschen eben, du weißt, was so ein Amt mit sich bringt. Also es ist schon noch streng.
Ja.
Als Regierungsrat.
Ja, als Regierungsrat und als Bundesrat erst recht. Da bist du ferngesteuert. Da sagt jemand anders, wo es durchgeht. Also die Umstände und die Agenda, die geführt wird von den Mitarbeitern.
Was ist vielleicht noch so ein Herzensanliegen, das du erreichen bis im 26. In deinem Job?
Ja, ich habe jetzt Teilrevision vom Schulgesetz, vom Volksschulgesetz durchgebracht, damit Kindergärtnerinnenlöhne und auch die anderen Löhne allgemein erhöht worden sind. Jetzt steht in der April-Session Green Deal, Aktionsplan Green Deal an, die zweite Etappe. Da geht es um 1 Milliarde, wo der Kanton aufwenden sollte bis im Jahr 2050, zum klimaneutral werden, CO2-Ausstoß neutral. Das heisst, praktisch 40 Millionen pro Jahr sollten wir Mittel zur Verfügung stellen, zum schauen, dass in Haussanierungen, in Solaranlagen, in ÖV, wo emissionsärmer ist, investiert wird, aber auch im Bereich von der Industrie. Gerade im Kur Rital gibt es noch viel Potenzial, um dort die Energieströme noch zu optimieren, regional und nicht nur betrieblich. Und dort haben wir grosses Projekt lanciert, wo die EMPA analysiert hat, wie die Situation ist. Es wäre technisch machbar, das Bündner Rheintal zu dekarbonisieren. Und jetzt müssen wir eine Überzeugungsarbeit machen. Heute ist gestern ist die Botschaft rausgekommen, die in der Aprilsaison dann im Grossen Rat behandelt wird. Das ist noch eine grosse Kiste. Und dann haben wir noch im Berufsbildungsbereich noch ein paar Änderungen. Kulturförderung haben wir einiges können machen die letzten Jahre. Haben wir die jährlichen Mittel um 3 Millionen können erhöhen. Die letzten 4 Jahre und im letzten Herbst und in der Dezember-Saison beim Budget haben wir es auch fertig gebracht, dass die zusätzlichen Mittel gegen den Willen von einem Teil der bürgerlichen Politiker fertig gebracht haben, um die Mittel nach wie vor sprechen, die vermehrte Mittel. Und denn Kultur ist etwas sehr Wichtiges in unserem Kanton, in unserem dreisprachigen Kanton, mit so viel Varietäten überall. Das ist uns dann halt auch noch wichtig gewesen. Und aber jetzt, ich würde sagen, Hauptkiste ist jetzt Aktionsplan Greenin als nächstes. Und dann schauen wir noch, was auf einem zukommt.
Jetzt lassen wir dich gleich wieder zurück auf Chur fahren. Wenn du jetzt zurück auf Chur fährst, hast du da jetzt Akten, die du studierst oder noch schaffst? Oder kannst du jetzt auch auf dieser Highrise zurücklehnen?
Ja, etwas muss ich noch vorbereiten für morgen um 8 Uhr Sitzung, aber nicht während der ganzen Fahrt, würde ich sagen. Und sonst werde ich ein bisschen Zeitungen lesen von morgen und dann, ja. Langsam, dann, also wenn ich schlafe schon im Auto, dann weiß ich nicht, ob ich nachher wirklich im Bett gut schlafen kann. Mal schauen.
Dann lassen wir dich wieder zurück auf Chur und sagen grazie Fitsch für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass du da als Engadiner heute im Engadin beim «Das Engadin-Leben» gewesen bist. Herzlichen Dank.
Grazie Fitsch a te e grazie Fitsch a voi per ce voce tristaz qui e vai vettad là. Grazie Fitsch.
Das war Das Engadin-Leben, ein Podcast von Cultura Laudinella und dem Institut für Kulturforschung Graubünden. Vielen Dank fürs Zuhören.